Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life Design Podcast. Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß.
Hallo, willkommen zurück. Es ist so wunderschön, dass du wieder da bist zu dieser Doppelfolge, die ich mit der wundervollen Dr. Jana Scharfenberg aufgenommen habe. Diese Folge ist, wie das mit den Prana Up Your Life Mädels auch war, wieder eine Folge, die wir in Kooperation machen. Das heißt, die Folge heißt Eats Meets West. So funktioniert ganzheitliche Gesundheit. Und dieses hier ist die Folge Nummer 2. Die Folge Nummer 1, die haben Jana und ich auf ihrem Podcast, dem Podcast In Good Health, veröffentlicht. Und in der ersten Folge geht es ganz viel um Ernährung, es geht ganz viel um Stoffwechsel und darum, wie man all das einfach in den Alltag integrieren kann. Da hat sie mich ausgefragt sozusagen und in diesem Interview geht es darum, was Janas Expertise sind. Es ist echt ein super, super schönes Gespräch geworden. Das heißt, wir gucken, was die Schulmedizin mit dem Ayurveda zu tun hat, warum sich das eigentlich tatsächlich nicht ergänzt, sondern, nicht ausschließt, sondern eine perfekte Ergänzung ist und wie die Schulmedizin Prävention sieht und was das alles mit Ayurveda zu tun hat. Jana erzählt, wie Krankheiten entstehen und was das alles mit dem Darm auf sich hat. Es ist echt total toll, wie sie aus einerseits schulmedizinischer Sicht, aus naturheilkundlicher Sicht und eben aus Ayurveda- und Yoga-Perspektive immer die ganzen komplexen Sichtweisen beleuchten kann, ist echt total krass, großartig. Und wir sprechen über Stress und was das für eine Rolle spielt und wie die Abläufe im Körper sind. Sie erzählt ganz viel zum Thema Zucker, also wie der Zucker auf den Körper wirkt und weshalb wir das vielleicht ein bisschen reduzieren sollten, aber auch was Zuckerersatzstoffe oder Zuckeraustauschstoffe sind und was der Körper damit so macht. Und was wir natürlich auch besprechen, ist, wie man als Yogalehrer das Ayurveda nutzen kann. Also Janas Expertise ist ja unter anderem, Yogalehrer im Ayurveda auszubilden, weil sie davon ausgeht, und ich finde es so schön, dass Yogalehrer einfach ein riesengroßer Kanal sind für die Welt, dass mehr Prävention und Bewusstsein in die Körperarbeit kommt. Und ich kenne ganz viele, die bei ihr die Ausbildung gemacht haben, die jetzt in die zweite Runde geht, und kann das echt nur jedem ans Herz legen, jedem Yogalehrer, der Bock hat, ins Ayurveda mehr einzusteigen. Jana ist echt ein Quell an Wissen und einfach eine unglaublich sympathische Frau. Genau. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem tollen Interview, ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration mit der wundervollen Dr. Jana Scharfenberg von In Good Health aus Zürich. Viel Spaß. Allerliebste Jana, es ist so, so schön, dass wir uns jetzt endlich geschafft haben, live zu treffen. Es ist ja so lustig, wie lange man so als busy online Entrepreneur schaffen kann. Ich würde da ein halbes, dreiviertel Jahr oder so hat es nur gedauert, bis wir uns jetzt live haben. Es ist wunderschön, dich da zu haben. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Dana. Es freut mich wirklich unglaublich, dass das heute echt geklappt hat. Und ich kann dir nur recht geben, wir haben da jetzt so lang hin und her. Und jetzt war dieser Termin so fix im Kalender. Und ich habe mich schon den ganzen Tag darauf gefreut, dass wir uns heute endlich unterhalten können.
Ja, so geil. Alles freigeschaufelt die nächsten Stunden. Genau. Okay, wie schön. Also ich habe dich schon im Intro angekündigt und unsere gemeinsame unsere Kooperation bezogen auf die Folgen und freue mich jetzt, dass wir da total einsteigen. Wir haben ja im Vorab jetzt sozusagen schon mit dir gestartet oder du mit mir sozusagen am Dienstag. Also alle, die das noch nicht gehört haben, unbedingt reinhören. Ich würde total gerne starten mit der Kombination aus Schulmedizin und östlicher Medizin, weil das, was du ja vereinst, ist tatsächlich den Doktor der westlichen Medizin und dass all das, was diese wunderschöne Wissenschaft des Ayurveda ausmacht. Und bei uns ist es oft so, dass die Teilnehmer kommen oder die Kunden oder Zuhörer ankommen und irgendwie entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung ausschlagen, ne? Dass es wenig Integration gibt, sondern sind die von dem einen oder dem anderen System genervt. Und als allererstes würde mich mal interessieren, wie kriegst du das zusammen und wie machst du das vor allem mit den Teilnehmern in deinen Kursen oder euren Kunden, sodass du das integriert kriegst?
Ja, das ist total spannend. Ne? Ich erlebe das ganz genauso wie du. Es ist irgendwie so, man ist entweder zu dem einen hingezogen oder zu dem anderen und ist da in so einer Polarität unterwegs. Also es gibt viele, die sehr die Schulmedizin favorisieren und eben andere Dinge dann, ja, denen keinen Raum einräumen und andere, die dann sagen, die Schulmedizin, das geht überhaupt nicht. Ich möchte da wirklich in Anführungsstrichen nur in der Naturheilkunde oder in fernöstlichen Naturheilsystemen unterwegs sein. Und das Spannende ist, bevor ich mein Studium gestartet habe und mir so ausgemalt habe, wie ich denn als Ärztin wohl arbeiten werde, war für mich das immer total klar, dass das beides Hand in Hand geht. Also für mich war das nie wirklich getrennt. Ja, ich habe das immer, vielleicht weil ich auch so aufgewachsen bin, dass man zum Schulmediziner geht, aber auch mal zum Homöopathen. Ich habe da nie für mich eine Trennung erlebt, sondern habe das immer so gedacht, ja, das gehört zusammen und bin dann da natürlich im Studium relativ schnell in der Realität angekommen und habe gemerkt, oh, das ist gar nicht so. Und das hat mich dann auch sehr irritiert, weil ich wirklich gedacht habe, Mensch, ich bin jetzt hier in einem schulmedizinischen System, aber eigentlich wäre es doch für die Person ganz wichtig, auch mal irgendwie was anderes kennenzulernen. Wieso können wir dem Patienten nicht noch was anderes liefern? Und für mich war so das extremste Beispiel, als ich in der Onkologie, also in der Krebsstation gearbeitet habe und dann die Ärztin eben den Patienten fragte, ja, was machen Sie denn noch? Der so ein bisschen rumdruckst und sagte, ja, ich gehe da noch zu meinem Heilpraktiker. Und die Ärzte, was, das können Sie nicht machen, Sie bekommen eine Chemotherapie, das geht nicht. Und der Patient dann meinte, ja, aber das tut mir so gut. Ja, ja. Dann war das so, ja, ja, genau das brauchen wir. Ja, und andersrum war es dem Patienten, der wollte das schon fast verheimlichen, dass er noch woanders hingeht. Und ich habe mir nur so gedacht, Mensch, aber das wäre doch so toll, ja, wenn beide Systeme da zusammenarbeiten würden. Und das Spannende ist, je mehr mir diese beiden Polaritäten aufgezeigt wurden, desto mehr habe ich auch in den beiden Polaritäten mich weitergebildet. Also ich habe meine schulmedizinische Ausbildung verfolgt und habe aber zeitgleich dann eben das Ayurveda-Studium gemacht, mich in der Naturheilkunde weitergebildet. Und lustigerweise habe ich in dem einen Feld immer viel gefunden, was es in dem anderen nicht ganz so gibt, beziehungsweise was da nicht so präsent ist. Ja. Oder aber interessanterweise die gleichen Ideen, aber einfach anders ausgedrückt. Und dann habe ich immer so für mich gemerkt, eigentlich können wir es nicht trennen. Und jetzt, um auf deine Frage zu kommen, wie ich das mit meinen eigenen Klienten mache, natürlich kommen viele Klienten zu mir und suchen genau diese Kombination, ja, weil ich dafür stehe. Das heißt, auch da fließt es ganz natürlich ein. Und ich sage das auch meinen Klienten von vornherein. Ich bringe beide Seiten mit und wir schauen einfach, was du brauchst. Ja, und bitte jetzt nicht davon ausgehen, dass wir nur im Ayurveda was machen oder nur in der Schulmedizin, sondern der Fahrplan ist individuell und der kann auch erstmal bedeuten, dass du Tabletten nimmst, weil wir das extreme Sodbrennen, was die Schleimhaut schon sehr, sehr angreift, erstmal in den Griff bekommen müssen, aber dass das einfach eine kurzfristige Lösung ist und wir dann mit anderen Mitteln, mit ayurvedischen Kräutern zum Beispiel, mit Lebensstilmaßnahmen langfristig was machen.
Cool. Voll, voll spannend. Ich habe jetzt gerade, als ich dich so reden gehört habe, gedacht, wir müssen, glaube ich, eigentlich noch mal einen Schritt zurück. Eigentlich müssen wir noch mal genauer wissen, weil du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist halt mit beiden Bereichen aufgewachsen. Wie war das dann für dich? Also wie bist du zur Schulmedizin gekommen und wie bist du zum Ayurveda gekommen? Wie hängt das zusammen?
Also zur Schulmedizin bin ich eigentlich relativ naiv gekommen. Für mich war so die Vorstellung, ich möchte später in einem Beruf arbeiten, bei dem ich viel mit Menschen zu tun habe, wo es um Gesundheit geht. Mich hat der menschliche Körper schon immer total fasziniert, wie das alles so funktioniert und habe mich dann entschieden, ich möchte Medizin studieren und habe mir dann immer so vorgestellt, boah, als Arzt arbeitet man eben total eng mit den Menschen zusammen und hilft denen, gesund zu bleiben. Ja? Ich weiß das noch wie heute. Ich musste mich bei meiner Universität vorstellen, habe da auch gesagt, ja, für mich ist der größte Aspekt eben die Prävention und die Gesundheitsförderung. Ja. Und obwohl ich an einer sehr offenen und sehr coolen Uni studiert habe, habe ich da sehr schnell natürlich auch gemerkt, oh, wir konzentrieren uns mehr auf die Krankheitslehre, mehr auf das technisch-wissenschaftliche. Ja? Ja. Und als dann endlich in der Biochemie mal auf dem Plan stand, wir befassen uns mit Ernährung, haben wir uns 3 Stunden mit Ernährung beschäftigt, und zwar mehr, wie ist ein Protein aufgebaut, wie ist ein Fettmolekül, Biochemie. Und das war's. Oh, und da war ich danach... Und da war ich einfach sehr enttäuscht. Und als ich natürlich dann auch im Verlauf des Studiums die Arbeit in der Klinik mehr und mehr kennengelernt habe, gemerkt habe, Moment mal, das ist einfach gar nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ja? Also der Patient wird nicht so behandelt, wie ich das mir wünsche. Das meine ich jetzt nicht, dass die Leute nicht respektvoll miteinander umgehen, aber es ist einfach sehr auf Reparatur, sehr auf so einen Quick-Fix aus, aber eben so, was macht die Lebensqualität, was macht den Menschen glücklich, ja, was braucht er, das fiel für mich immer hinten runter. Und das hat mich wirklich irgendwann an den Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, also ich muss jetzt entweder dieses Studium aufhören, ja, das geht für mich einfach nicht, oder ich muss mir was suchen, wo ich die Antworten auf solche Fragen auch finden kann. Und ich hatte im Studium schon immer Yoga praktiziert. Ja, ich habe ja auch eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und war da mal total begeistert. Ich hatte dann eine super Yogalehrerin, die immer mal so Ayurveda-Tipps hat einfließen lassen, und ich fand das cool. Super spannend. Und ja, und darüber bin ich dann drauf gekommen, Mensch, Ayurveda, das würde mich total interessieren, habe da erst angefangen, drüber zu lesen. Und dann habe ich eben ein Ayurveda-Studium gemacht in Deutschland, auch im universitären Kontext. Und war da total geflasht. Also da habe ich so meinen ersten Ayurveda-Mentor gefunden, der wirklich mir das so gut hat näher bringen können. Und auch dann eben die Kombination aus Schulmedizin und aus Ayurveda, das hat für mich dann plötzlich so ein rundes, ausgeglichenes Bild gegeben. Und das hat mich dann dazu ermutigt, A, die Schulmedizin fertig zu studieren, aber B, auch den anderen Bereich einen sehr, sehr großen Raum zu geben.
Ja, cool. Also total, total schön, und ich finde es auch total nachvollziehbar, weil das ist auch etwas, was mich tatsächlich fast betroffen macht, das mangelnde Bewusstsein in der westlichen Medizin für Prävention. Das ist natürlich, wenn man aus ayurvedischer Sicht guckt, ist das ja, Ayurveda sagt ja nicht, lieber eine Krankheit verhindern, als sie zu heilen, dass das so wenig da ist. Irgendwie ein schönes Beispiel ist, finde ich, immer das Essen, was im Krankenhaus serviert wird. Oh ja. Aber weil das eine große Leidenschaft von dir ist, würde ich da tatsächlich auch gerne nochmal reingehen, weil das Prävention ist natürlich für viele einfach ein super, super spannendes Thema, weil die meisten wollen ja, also gerade finde ich in der heutigen Zeit, wo so Krankheiten irgendwie wie Krebs oder irgendwelche schlimmen Diagnosen irgendwie bei vielen im Bewusstsein so sind, wie die kommen, aus dem Nichts angeflogen, und entweder ich habe Glück und sie fliegen vorbei oder sie erwischen mich halt. Und aus ayurvedischer Sicht ist das jetzt ein bisschen anders. Und kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen? Also zu Prävention, insbesondere wirklich Krankheiten verhindern?
Du meinst jetzt, wie das im schulmedizinischen Kontext ist oder was da einfach allgemein
meine... Ja, was dein Ansatz oder deine Gedanken dazu sind? Weil du hast ja nun beide Perspektiven. So, ja. Und genau, was ist dein Ansatz?
Ja, Prävention ist natürlich unglaublich wichtig. Ja, grundsätzlich sollten uns das... die liebsten Patienten sein, die wir nie sehen müssen, weil es ihnen so gut geht. Ich sage immer, die ideale Welt wäre, wenn es Dana unsere Jobs nicht bräuchte, weil es allen so gut geht, dass das unnötig ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir in der westlichen Medizin und auch in der Schulmedizin mal zurückschauen, war das früher auch ein extrem wichtiger Bereich, die Prävention. Wie bleiben die Leute gesund? Wie werden die gar nicht erst krank? Und mittlerweile hat sich einfach die Welt so rasant entwickelt, das ist alles so modern geworden, dass vieles von diesem Wissen verloren gegangen ist. Ja, und leider dadurch, dass das Gesundheitssystem auch sehr, sehr wirtschaftlich abläuft, ist Prävention, so hart sich das anhört, nicht lukrativ. Ja, leider wird in unserem Gesundheitssystem, und da ist es egal, ob wir Deutschland, Österreich oder Schweiz anschauen, das Geld mit Krankheit verdient. Also eine Operation am Knie für ein künstliches Hüftgelenk, ja, was durch Arthrose entsteht, die ja natürlich auch mit Übergewicht, Ernährung und anderen Faktoren zu tun haben kann, das bringt Tausende von Euro, aber das einstündige Arztgespräch mit Aufklärung, wie man sich ernährt, wie man abnehmen kann, dass eben das Knie nicht mehr so belastet ist und man der Arthrose vorbeugen kann, das bringt, und das ist jetzt kein Witz, das bringt unter 20 Euro.
Ja, krass.
Und solange natürlich das System von außen so gesteuert wird, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, der Prävention überhaupt einen Raum zu geben. Ja. Und man muss natürlich dazu sagen, die Schulmediziner sind extrem gut ausgebildet, aber hauptsächlich eben in dem Bereich, wie kann ich Krankheiten, ich nenne es jetzt mal, reparieren, beseitigen oder ja, stillzustellen. Ja, viele Erkrankungen werden ja nicht geheilt, sondern werden stillgestellt. Also wenn ich eine Tablette gegen Bluthochdruck nehme, ist ja nicht mein Bluthochdruck weg, sondern ich spüre ihn einfach nicht mehr, weil er medikamentös reguliert ist.
Ja.
Und bei vielen ist natürlich einfach kein Wissen da. Ja, das wird einfach im Studium und später auch in der weiteren Ausbildung nicht gelehrt. Ja, ich könnte dir im Stegreif 20 verschiedene Bluthochdrucktabletten aufzählen, ja. Und hätte ich jetzt aber nicht zusätzlich noch was über Ernährung studiert, wüsste ich nicht so genau, welche Lebensmittel eigentlich präventiv sind und welche nicht.
Ja, Wahnsinn.
Das heißt, diese zwei großen Faktoren, ja, die machen das natürlich zu einem sehr, sehr, ja, schwierigen Feld, die Prävention überhaupt einzubringen. Und das Dritte, das muss man auch ganz ehrlich sagen, auch unsere Gesellschaft ist so geprägt. Wenn ich zum Arzt gehe, möchte ich gerne eine Lösung haben, ja, und nicht irgendwie einen großen Weg, bei dem ich sehr, sehr viel selber machen muss. Ich habe sehr lange mit chronischen Schmerzpatienten gearbeitet, in einem Kopfwehzentrum, also mit Menschen, die Migräne haben, Spannungskopfschmerzen und so weiter. Und natürlich gibt es auch sehr viele, die sind gekommen und wollten wirklich das sehr detailliert anschauen und die Wurzel anschauen. Aber die meisten wollten wirklich einfach ihre Tabletten und dann war es auch okay.
Ja,
ja, und diese Faktoren befeuern sich dann natürlich gegenseitig und sorgen nicht dafür, dass gesellschaftlich, aber auch individuell oder in der medizinischen Ausbildung mehr Fokus auf die Prävention gelegt wird.
Aber jetzt sind wir ja da.
Jetzt ändert sich alles.
Was wäre denn jetzt zum Beispiel bezogen auf Immunsystem aus ayurvedischer Sicht, aus deiner Richtung geschaut, was man vielleicht tun könnte, wenn man nicht wartet bis, keine Ahnung, bis man große Darmprobleme oder Immunsystemprobleme hat.
Mhm. Also das Spannende ist ja, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, ne, im Ayurveda macht man was als Vorbeugung, dass es gar nicht so weit kommt. Und hier kann man vielleicht ja mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, im Ayurveda gehen wir davon aus, es gibt 6 verschiedene Krankheitsstadien. Ja? Und das erste Krankheitsstadium ist, dass wir wirklich ganz leicht merken, oh, okay, wir fühlen uns irgendwie unwohl, irgendwas passt nicht so ganz. Und dann steigert sich das sozusagen immer. Und das 5. und 6. Krankheitsstadium sind die, wo wir dann wirklich sagen, ja, jetzt zwickt's so doll, jetzt gehe ich dann doch mal zum Arzt oder das 6. Stadium, jetzt ist wirklich gar nichts mehr möglich, jetzt muss ich eigentlich quasi sofort in die Notfallaufnahme.
Mhm.
Und wir wollen natürlich im Ayurveda oder was natürlich ideal ist, wenn wir immer in den ersten Stadien angreifen können. Das heißt, wenn wir merken, oh, eine leichte Dysbalance stellt sich ein, jetzt können wir mal gucken, was wir machen können, damit es wieder besser wird. Ja?
Mhm.
Das ist gerade in Bezug auf den Darm unglaublich wichtig.
Ja.
Es ist allgemein beim Körper. Unser Körper sendet uns die ganze Zeit Signale. Ja? Alles, was wir als Wahrnehmung haben, ist ein Signal von unserem Körper. Wir können die einfach nur nicht mehr richtig deuten, weil wir das nicht gelernt haben oder weil ja viele Signale auch sehr heruntergespielt werden. Also wenn jemand zu dir kommt, liebe Dana, und sagt, oh, ich bin total müde und energielos und so gestresst, ja, dann werden dir als Ayurveda-Expertin natürlich schon ein bisschen die Alarmglocken läuten. Wenn du das aber abends nach einem vollen Arbeitstag beim Business-Aperitif erzählst, dann werden alle nicken und es wird eher in die Richtung gehen, ja, bei mir ist es noch schlimmer und ja, ich habe das auch. Ne? Ja. Also das heißt, wir nehmen diese Anzeichen gar nicht mehr wahr. Und je eher ich aus ayurvedischer Sicht reagieren kann, desto weniger braucht es auch, um wieder in die Balance zu kommen.
Mhm.
Das heißt, je früher ich ansetze, umso wichtiger. Und gerade beim Darm ist das natürlich extrem wichtig, weil der Darm ist nicht nur im Ayurveda, sondern auch in der Naturheilkunde so unser Zentrum, unsere Mitte und auch die Wurzel für sehr, sehr viele Dysbalancen, Beschwerden oder auch Immuneinschränkungen, die wir so haben können.
Ja. Und was sollen die jetzt machen? Dann denken die, ja, das klingt ja super, was die Jana da erzählt. Also wenn ich müde und schlapp bin, ist das offensichtlich schon ein schlimmes Zeichen und mein Darm hat damit irgendwas zu tun. Aber was sollen die jetzt, also was können die machen? Weil die was die meisten ja brauchen, sind irgendwie so konkrete, wirklich konkrete Handlungsanweisungen. Was soll ich denn jetzt tun, wenn ich aber müde und schlapp bin?
Ja. Also Müdigkeit, Energielosigkeit, das kann natürlich extrem viele verschiedene Gründe haben. Ne? Das ist immer sehr, sehr spannend, sich das anzuschauen. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir wollen da so ein bisschen weiter nachforschen und auch den Fokus auf den Darm legen, ist es natürlich wichtig, dass man sich mal und seine Verdauung beobachtet. Ja? Wenn du zum Schulmediziner oder zum Hausarzt gehst, die meisten fragen, ist die Verdauung regelmäßig? Dann haben wir gesagt, ja, so alle 2-3 Tage. Okay, passt.
Ja?
Wenn wir jetzt als Ayurveda-Experten kommen, sind die Fragen da etwas spezieller. Und diese Fragen kann sich jeder auch zu Hause mal stellen. Ne? Ist der Stuhlgang regelmäßig? Das heißt, findet er wirklich jeden Tag zur gleichen Zeit statt? Ja? Und was ist dann auch, wenn ich auf der Toilette bin? Kann ich mich leicht entleeren? Braucht es sehr viel Mühe? Ist es vielleicht sogar schmerzhaft? Kommt es sehr flüssig? Ist es extrem verhärtet? Wie ist der Geruch? Ist der extrem intensiv? Oder ist das was, wo man sagt, ja, okay, ich habe jetzt natürlich Stuhlgang gelassen, aber danach ist auch wieder gut? Ja? All diese Faktoren sind ganz, ganz wichtig für die Verdauung. Und wenn man weiß, okay, das funktioniert alles sehr, sehr gut, dann geht es meistens dem Darm sehr gut. Ja, kann man natürlich nicht ganz pauschal sagen, aber diese Anzeichen geben mir dann natürlich schon ganz viel Aufschluss. Und wenn ich dann aber, sagen wir mal, merke, die Verdauung so ganz mag sie dann doch nicht, und ich habe zusätzlich verschiedene Symptome, die auch immer sehr allgemein abgetan werden, ne? Was wir jetzt schon gesagt haben, die Müdigkeit, Energielosigkeit, unreine Haut, brüchige Nägel, trockene Haare, einen schlechten Geschmack im Mund. Ja? Das und vor allem, wenn dieses Symptombild so ein bisschen bunt ist, ne, und man das erstmal nicht zusammenbringen kann, ja, meine Haare sind jetzt brüchig, aber irgendwie fühle ich mich auch so schlapp, dann macht es tatsächlich Sinn, dass man dem Darm da ja an den denkt und das mal genau beobachtet, ob da was sein könnte.
Ja, super. Genau, also das heißt, der Darm ist so was wie so ein sehr sichtbares Tool eigentlich oder zumindest das, was da rauskommt oder eben auch nicht rauskommt, um uns da sozusagen Aufschluss zu geben. Und du hast es irgendwie ganz schön gesagt, das heißt, wenn es irgendwie ne, relativ leicht kommt und regelmäßig oder einmal am Tag oder 1 bis 2 Mal am Tag und jetzt nicht übermäßig riecht und so, dann ist es schon mal ein relativ gutes Zeichen. Und alles davon abweichen, das wäre eigentlich schon mal Obacht, weil alle 2 bis 3 Tage finden wir eigentlich nicht in Ordnung.
Ja.
Das ist schon mal total cool. Also Müdigkeit hatten wir eben gerade schon. Das, was mir auch oft berichtet wird, ist sowas wie Abgeschlagenheit, halt eher sowas wie eine emotionale Unausgeglichenheit, die oft so einhergeht mit, ja, ich bin irgendwie öfter mal krank, aber ich bin vor allem auch irgendwie sowas wie dünnhäutig oder nicht belastungsfähig, ne? Bin irgendwie ungerecht zu meinen Kindern und finde meinen Chef die ganze Zeit blöd. Was würdest du denn machen, wenn du das hörst? Mit deinen Kunden oder Teilnehmern?
Also wenn ich das bei meinen Klienten höre, dann frage ich natürlich erstmal, schaue ich genau nach oder was sind die Gründe dafür? Ich meine, wir können nicht immer alles auf den Körper schieben. Vieles ist natürlich auch emotional, psychisch. Das heißt, wenn mir jemand sagt, boah, ich bin total dünnhäutig, kann es natürlich auch sein, dass irgendwelche Stresskomponenten im Außen ständig triggern und die dann natürlich dafür sorgen, dass ich mich schlecht ernähre, dass ich zu wenig schlafe, dass ich ständig Adrenalin ausschütte. Ja, das sind natürlich alles so Punkte, die sich dann wahnsinnig gegenseitig befeuern können. Ganz häufig ist es aber tatsächlich so, und das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, denn in der Naturheilkunde ist das schon sehr lange bekannt, in der Schulmedizin rückt das jetzt Gott sei Dank immer mehr in Fokus, ist, dass der Darm in ganz, ganz engen Zusammenhang und Austausch mit dem Gehirn steht. Es gibt was, wir nennen das das Bauchgehirn oder wenn wir es schlau sagen möchten, das enterische Nervensystem. Ja? Mhm. Und man weiß natürlich, Gehirn und Darm sind miteinander verbunden. Ja? Wir kriegen ja ständig Informationen von unserem Darm. Oh, ist das ein bisschen viel Luft? Oh, jetzt müsste ich mal auf die Toilette. Ich fühle mich ein bisschen gedehnt oder was auch immer. Und man hat immer gedacht, ja, natürlich, das Gehirn sendet an den Darm wahnsinnig viele Informationen und der Darm sendet halt so ein paar zurück. Yeah. Und mittlerweile weiß man, da sind aber wahnsinnig viele feine Nervenbahnen in der Wand vom Darm und die senden ständig Informationen zum Gehirn und das auch über biochemische Stoffe, also das auch über Hormone, über andere Transmitter. Und man weiß, hoppla, im Darm werden extrem viele wichtige Stoffe produziert. Serotonin, unser Glückshormon zum Beispiel, wird dort extrem viel ausgeschüttet. Und hat dadurch erkannt, je besser es meinem Darm geht, je besser da der Stoffwechsel funktioniert, desto besser sind natürlich die Signale, die er ans Gehirn sendet. Und desto, ganz einfach jetzt natürlich gesagt, desto ausgeglichener ist auch meine Stimmungslage.
Ja. Yeah.
Um das so ein bisschen zu verdeutlichen, man hat lange gedacht, Menschen, die unter schweren Depressionen leiden, haben durch die Depression Verdauungsstörungen. Ja, wenn es mir nicht so gut geht, dann geht es meiner Verdauung auch nicht gut. Mittlerweile gibt es erste Studienansätze, dass man anschaut, kann es vielleicht auch umgekehrt sein? Ja? Stimmt irgendwas in meinem Mikrobiom, also meiner Darmflora, mit meinen Bakterien, mit meiner Verdauung nicht? Und hat das eine Auswirkung auf meine Stimmung? Und das sind eigentlich sehr spannende Überlegungen.
Ja, super spannend. Also insbesondere, weil in der Konstitutionslehre aus dem Ayurveda ist es ja so, dass die unterschiedlichen konstitutionellen Aspekte der einzelnen Konstitutionstypen nicht nur bezogen auf die körperliche Ebene beschrieben wird, sondern eben auch bezogen auf den Energiehaushalt und mentale Zustände oder emotionale Zustände, was jetzt aus ayurvedischer Sicht natürlich sowas wäre wie so ein ist doch klar, dass das was miteinander zu tun hat. Es ist so cool. Ich finde das so cool, dass es jetzt immer mehr anfängt, dass die Wissenschaft so weit ist, auch zu beweisen, dass was ne, die östlichen Philosophien schon seit so vielen Tausenden von Jahren irgendwie wissen, ist echt so toll. Du hast eben Stress angesprochen. Was würdest du, also wie würdest du Stress beschreiben und was kann man dagegen tun? Weil das ist auch was bei uns ganz oft auf den Tisch kommt. Ist alles so stressig. Das ist so stressig.
Wie lange hast du Zeit für die Antwort? Ja.
Also Stress, 2-minütige Abhandlung.
Also Stress ist natürlich ein extrem wichtiges und relevantes Thema. Jeder von uns kennt Stress. Stress kann man unterschiedlich beschreiben. Stress kann man erstmal als rein biochemische Reaktion des Körpers beschreiben auf einen Reiz, ja, den er von innen oder von außen bekommt und den er das, und das ist sehr spannend und wichtig, und den er dann als Warnsignal verarbeitet. Ja? Und wenn dieses Warnsignal quasi angeschmissen wird, dann reagiert der ganze Körper. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, es wird Cortison ausgeschüttet. Der ganze Körper geht in eine extreme Hab-8-Stellung. Ja? Und dann, wenn diese Hab-8-Stellung da ist, dann sollte eigentlich als nächster Schritt eine Reaktion erfolgen. Das heißt, wenn zum Beispiel, ne, du hast ja vorhin der Chef, der mich immer nervt, wenn der kommt und mich irgendwie blöd anmacht, ja, und ich komme in den Stress, dass ich dann auch wirklich sage, jetzt haue ich auf den Tisch und gebe aber eine Meinung dazu ab, ja, dann habe ich eine Reaktion. Oder ich drehe mich um und gehe. Das ist auch eine Reaktion. Mhm. Das machen aber viele, sie halten es aus. Ja? Ja. Das heißt, dieser aufgestaute Stress, dieser Hormoncocktail, diese gesamte Anspannung hat keinen Kanal, um wieder aufgelöst zu werden. Weil, und das ist sehr interessant, die Stressreaktion endet eigentlich immer in einer Entspannungsreaktion. Der letzte Schritt von jeder Stressreaktion ist die Entspannung. Ja? Also das heißt, wir schießen einmal total hoch in die Anspannung und kommen dann wieder in die Entspannung. Hm. Und die letzten beiden Schritte, dass ich reagiere, wirklich was mache und mich danach wieder entspanne, die führen wir einfach nicht mehr aus. Und das ist das, was wir den chronischen Stress nennen. Ja? Ja. Und das ist auch das, was uns letztendlich krank macht, was uns dünnhäutig macht, was uns wahnsinnig viel Energie kostet. Nicht diese akute Reaktion, die ist ganz, ganz wichtig, die brauchen wir auch, ja, damit wir überhaupt überleben können. Aber weil wir es nicht mehr komplett ausführen, sind wir in diesem Daueralarmzustand. Und was kann man dagegen tun? Das ist natürlich eine große Frage.
Frau Doktor. Was machen wir denn jetzt?
Ja, das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man sich klar wird, dass das die Reize, die wir aufnehmen, dass die Verarbeitung, also das, was wir aus dem Reiz machen, ja, dass das dafür sorgt, ob wir gestresst sind oder nicht. Das heißt, Dana, wenn wir zu zweit an der Bushaltestelle stehen, uns fährt der Bus vor der Nase weg, kann es sein, dass sich das überhaupt nicht juckt und du einfach weiter an deinem Tee nippst und ich raste total aus, ja, obwohl wir eigentlich das Gleiche erlebt haben. Warum ist das so? Weil mein Kopf das anders verarbeitet, vielleicht aus der Erinnerung, aus Emotionen, aus der Tagesverfassung, weil ich weiß, shit, ich muss zu einem wichtigen Meeting und wenn ich jetzt nicht in diesem Bus sitze, dann wird's echt knapp. Und du denkst dir vielleicht, ja, ich gehe in die Stadt, um ein bisschen bummeln zu gehen, ist ja egal, ob ich jetzt eine halbe Stunde später fahre. Ne? Mhm. Und je mehr wir uns das bewusst machen, dass wir einfach im Kopf einfach so viele verschiedene Muster haben, wo wir dann einordnen, was wir aus diesem Reiz machen, dass das sehr viel damit zu tun hat. Und wir damit natürlich, wenn wir das für uns wissen, umgehen können. Also wir können uns dann genau angucken, okay, was hat mich da jetzt gestresst? Ist das wirklich so schlimm? Ja. Hätte ich das vermeiden können? Kann ich das nächste Mal vermeiden? Also stehe ich vielleicht einfach früher auf, dass ich den Bus jetzt...
Ja. Gehe ich lieber shoppen und nicht zum Meeting?
genau. Ne? Kann ich es irgendwie vermeiden? Ja. Kann ich es irgendwie alternieren? Also kann ich was anderes draus machen? Oder kann ich irgendwie den Stress dann auch rauslassen?
Ja.
Ja. Und ich glaube, dieses Bewusstwerden ist das Allerwichtigste. Und natürlich alle Stressoren, die ich vermeiden kann oder die ich für mich einfach alternieren kann, also irgendwie umprogrammieren kann, dass ich merke, ja, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Ja. Also wenn ich einen Vortrag halte und immer super nervös bin und mich das stresst und irgendwann merke ich, eigentlich ist das überhaupt nicht so schlimm, dann kann ich das für mich umprogrammieren. Mhm. Das ist natürlich super wichtig, wenn es um Stress geht.
Ja, total cool. Du bist ja Profi, was die Kombination aus Yoga und Ayurveda angeht, ne? Weil das, was du anbietest, ist ja nicht nur deine Expertise irgendwie auch als Medizinerin, sondern du bist ja explizit dafür da, gerade Yoga-Lehrer auch auszubilden in der Kombination zwischen Yoga und Ayurveda. Da passt das mit dem Stress ja irgendwie ganz gut zusammen. Was würdest du denn sagen, was hat Yoga damit zu tun, mit dem ganzen Stresssystem? Weil das, was du ja eben angesprochen hast, ist ja viel auch Bewusstseinsarbeit. Mhm. Und da gehen ja Yoga und Ayurveda Hand in Hand.
Ja. Absolut. Also ich finde, Yoga ist ein extrem tolles Werkzeug letztendlich für uns. Weil wir haben ja am Anfang schon mal gesagt, ne, Signale im Körper wahrnehmen, das müssen wir erstmal lernen. Und das können wir natürlich extrem gut durchs Yoga. Das heißt, wir lernen uns selber wieder kennen. Das ist natürlich ein riesengroßer, toller Aspekt vom Yoga. Das Zweite ist, und was uns ja auch so viel Stress macht, ist ja nicht per se der einzelne Stressor, sondern einfach diese wahnsinnige Masse an Aufgaben, an Reizen, an Überflutungen, die uns jeden Tag auf uns einprasselt. Ja? Und diese endlose To-Do-Liste, die wir meinen, in kürzester Zeit abzuarbeiten, das macht ja alles diesen Dauerstress. Und natürlich, das Yoga ist auch ein wunderbares Werkzeug, sich für eine Zeit aus diesem Hamsterrad rauszunehmen, ja, wieder zu sich zu kommen, ich sag mal immer so die Pausentaste mal zu drücken, ja. Mhm. Und was wir natürlich im Yoga auch sehr viel machen, ganz pragmatisch Körperübungen, die Asanas, das heißt all diese angespannten Muskeln, wir lockern das auch alles wieder. Mhm. Und das weitere große Tool, was wir da ja haben, ist unsere Atmung. Und das Schöne an unserer Atmung ist ja, die Atmung ist ganz, ganz eng mit unserem Bewusstsein verknüpft, ja, und auch mit meinem Nervensystem. Das heißt, ich kann sagen, oh, ich atme jetzt tief ein und aus, ja, und gebe dadurch meinem Kopf das Signal, alles ist gut, ich kann loslassen. Ja, und andersrum, wenn ich aber sehr gestresst bin im Kopf, und das kann jeder von euch mal für sich ausprobieren, wenn ihr merkt, boah, ich bin total angespannt, wenn ihr dann auf eure Atmung achtet, ihr atmet ganz flach und oberflächlich. Ja. Mhm. Und je mehr ich schaffe, diese tiefe und volle Atmung zu kultivieren, was wir durch viele Pranayama-Übungen im Yoga machen, schaffe ich es auch, in einem hektischen Alltag mich, obwohl ich jetzt nicht die Yogamatte ausrolle, ja, in diesen Yoga-Status zu geben und einfach mal tief durchzuatmen.
Ja, cool. Ja, das ist total schön, wie du das beschreibst. Also insbesondere, weil viele das ja, oder gerade wenn man anfängt, findet Yoga halt auf der Yogamatte statt. Mhm. Und dass das aber halt oft ja so ist, dass wenn man das eine Weile lang macht, auch feststellt, so ich bin irgendwie in einer angestrengten Situation und fange irgendwie automatisch an, tiefer zu atmen oder so. Das heißt, der Atem ist da irgendwie natürlich ein tolles Tool. Das bringt mich wieder so als Schleife zurück zum Medizinsystem, weil der Atem, zumindest aus Yoga-Perspektive, der dicht mit dem Nervensystem verknüpft ist. Was sagt denn die Schulmedizin dazu? Weil im Yoga setzen wir das ja so ein und das wird ja im Ayurveda, werden ja auch Pranayama-Übungen empfohlen oder von Medizinern ausgegeben, um eben das Nervensystem zu beeinflussen. Was sagt denn die Schulmedizin dazu?
Ja, also in der Schulmedizin wird das wie vieles, und das meine ich gar nicht wertend, sondern einfach beschreibend, sehr technisch neutral angesehen. Ja? Ja. Also wenn wir uns schulmedizinisch mit der Atmung auseinandersetzen, dann wissen wir, wie viel Volumen wir aufnehmen können, wie tief die Lunge sich bewegt, wie sehr sich das ausbreitet, solche Dinge, wie viel Sauerstoff in der Luft ist und solche Sachen. Mhm. Und natürlich weiß man, dass der Zusammenhang da ist, okay, Atmung und Nervensystem hängen zusammen. Ja, nicht umsonst wird ja geguckt, wenn zum Beispiel in der Notfallsituation, wie atmet jemand? Ja, was passiert mit dem? Und das natürlich dann auch mit dem ganzen Herz-Kreislauf-System, Impuls angeschaut. Also der Zusammenhang ist da. Er ist aber, sagen wir mal, im klassischen schulmedizinischen Sinne eher als Beobachtung und objektive Beschreibung da. Ne? Wenn ich sehe, oha, jemand atmet irgendwie nicht 12 Mal pro Minute, sondern der schnappt 30 Mal nach Luft, ja, dann kann ich davon ausgehen, dass der jetzt in einem Stress ist, dass sein Körper nicht richtig mit Sauerstoff versorgt ist, dass irgendwo die Lunge blockiert ist. Also dann geht eher so ein Schema los. Ja? Ja. Ist man wirklich überlegt, ah, okay, das eine begünstigt das andere, das heißt das, die Zelle ist nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, irgendwo muss eine Blockade sein, was muss ich jetzt machen? No?
Der Analytiker.
Genau, sehr analytisch, was wir, sagen wir mal, für Notfallsituationen oder für solche Ausnahmesituationen extrem wichtig ist. Ja,
total.
Und aber dieses, okay, ich kann den Atem sehr bewusst einsetzen, um zu entspannen, um loszulassen, ja, um auch Schmerzen weniger zu empfinden. Ja. Das ist, sage ich mal, eher rudimentär in der Medizin aufgegriffen. Das finden wir dann tatsächlich eher so im therapeutischen Bereich. Also fast in jedem Krankenhaus gibt es ja Atemtherapie, Physiotherapie, die dann eher mit dem Atem schaffen. Und die haben das natürlich wieder ganz anders implementiert. Aber ich sage jetzt mal, der klassische Arzt an sich nutzt das eher als Analysewerkzeug.
Ja, okay, super spannend. Ich würde ganz gerne nochmal einen anderen Zweig oder einen anderen Weg entlang gehen, weil ich finde es total spannend, was du anbietest. Vielleicht magst du mal kurz sagen, du bist ja jetzt eine ganze Weile dabei, auch mit Online-Ausbildungen. Was ist das eigentlich, was du da machst? Was lernt man bei dir? Wieso soll man zu dir kommen? Also ich weiß es schon und ich würde sofort kommen, wenn ich das nicht alles schon gelernt hätte, aber ich finde es total. Das ist die Welt, erzähl das doch mal.
Ja, also ich habe erstmal vordergründig sind es verschiedene Arbeitsbereiche, die für mich aber sehr logisch miteinander verknüpft sind. Das heißt, für mich ist, wie wir jetzt im Interview auch schon besprochen haben, so die Verknüpfung aus Ayurveda und Schulmedizin was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Und was ich hauptsächlich mache und was mir wirklich ein Herzensanliegen ist, Yogalehrerinnen und Yogalehrer eben kompetent in diesen Themen aus- und weiterzubilden. Weil meiner Meinung nach sind Yogalehrer ein wahnsinnig kraftvolles und tolles Bindeglied, ja, um eben so das Medizinische, das Heilende, aber auch das Bewegende, Spirituelle zusammenzubringen. Und Menschen gehen vielleicht nicht so gern zum Arzt, aber die meisten gehen sehr gern ins Yoga.
Ja, ja. Stimmt, und da kann man es reinschleichen.
Genau, und die sehen natürlich auch sehr viel in ihrem Yogalehrer. Ne? Die sehen da mehr als jemand, der ihnen ein paar Asanas vorturnt, wenn ich das jetzt mal so lapidar sagen darf. Und das ist natürlich eine Riesenchance, dass Yoga-Lehrer da auch extrem viel weitergeben können und so den ersten Weg ebnen können, dass die Menschen wirklich in ihre Gesundheit kommen. Aber eben nur, wenn sie das Wissen dazu haben. Und du kennst es ja selber, du hast selber auch Yoga-Lehrer schon sehr, sehr viel ausgebildet. In der 200-Stunden-Ausbildung werden so viele Themen natürlich aufgenommen, dass es natürlich nicht geht, da auch noch tief in den Ayurveda oder tief in anatomische, gesundheitliche, präventive Aspekte einzusteigen. Und ich finde das aber eine ganz wichtige Qualität für jeden Yogalehrer. Deshalb bilde ich Yogalehrer da aus und weiter und kann hier natürlich wunderbar vereinen, was sagt die Schulmedizin dazu, ne? Was machen die Hormone beim Stress, was sagt der Ayurveda dazu.
Total und cool.
Das ist für mich einfach ein Riesenanliegen, denn für mich sind da Yoga-Lehrer die absolut wichtigste Stelle momentan in unserem Gesundheitssystem, weil die sehr, sehr viel bewirken können, wenn sie das richtige Wissen dafür haben.
Ja, hast du total recht. Ich sehe das exakt genauso. Was können die denn machen? Also machen die dann, wenn die bei dir gelernt haben, können die dann, also geben die dann Yogastunden mit Schwerpunkt Ayurveda oder geben die richtig Ayurveda-Behandlungen oder bauen die sich dann ein Ayurveda-Business auf? Also was kann man machen, wenn man bei dir gelernt hat?
Ja, ich biete da ja natürlich unterschiedliche Sachen an, also kleinere Geschichten, dass man wirklich einen Tagesworkshop machen kann, on oder offline, ne, wo man mal die Grundzüge des Ayurveda kennenlernt. Wie kann man das saisonal einbauen? Wie hängt Yoga und Ayurveda zusammen? Da gibt es natürlich verschiedene kleinere Angebote und mein großes Angebot ist, dass ich eine einjährige Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung anbiete und da lernen Yoga-Lehrer, also dies bewusst für Yoga-Lehrer, weil wir uns sehr, sehr natürlich auf den Yoga berufen und das alles miteinander verknüpfen, lernen da, wie kann ich zum zum einen in meinen Yoga-Unterricht, in Personal-Yoga-Stunden den Ayurveda integrieren, aber auf der anderen Seite auch, wie kann ich Coachings machen? Wie kann ich wirklich im präventiven Bereich meine Yoga-Kunden in Einzelsitzungen, in Workshops, in Retreats mehr da in der Gesundheit fördern? Das ist die Grundausbildung, die ich habe, die geht ein Jahr und natürlich gibt es anschließend dann verschiedene Supervisionsprogramme, dass die Yogalehrer auch weiter, wenn sie bei mir gelernt haben, da natürlich ne, in Kontakt bleiben können, wir Fälle nachbesprechen und weiteres Wissen aufbauen.
Cool. Und ist das, also du hast jetzt gerade gesagt, die können dann danach auch Coachings anbieten. Ist das sozusagen eine Form von Beratung? Also da würde ich jetzt wahrscheinlich als Yoga-Lehrer mich direkt fragen, aber darf ich das? Ich bin ja kein Heilpraktiker und wie funktioniert das?
Ja, also Sie dürfen hinterher im, wie gesagt, präventiven und Lifestyle-Bereich dürfen Sie natürlich die Coachings anbieten. Und das lernen die Yoga-Lehrer selbstverständlich auch in der Ausbildung. Was sind meine Kompetenzen? Wo sind aber auch die Grenzen? Ja. Alles, was ins Therapeutische geht, das darf selbstverständlich dann nicht gemacht werden, ja, sondern es geht wirklich um die Gesunderhaltung. Und das wird auch sehr, sehr klar kommuniziert. Aber das ist ja auch ganz ehrlich genau der Bereich, den wir gern ausbauen wollen, wenn es um Prävention geht. Ja, wir haben genügend tolle Therapeuten, aber wir brauchen Menschen, die einen Punkt vorher ansetzen. Und selbstverständlich dürfen die das dann auch. Ja, solange ihnen klar ist, bis wohin und wo nicht weiter, wie bei allen anderen Coaches auch, wie bei Therapeuten auch, solange du sehr, sehr gut weißt, was ist meine Kompetenz, was ist mein Bereich, ist das natürlich überhaupt kein Problem.
Ja, cool. Und das ist ja, ich finde das ja sensationell, das ist ja nicht analog, sondern das Ganze läuft ja online. Das heißt, die müssen noch nicht mal zu dir anreisen, richtig?
Nein, sie müssen, auch wenn ich im schönen Zürich wohne, aber sie müssen nicht mal zu mir anreisen.
Wie läuft das denn ab?
Ich habe das mittlerweile komplett online aufgezogen, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass jeder doch gerade aus ayurvedischer Sicht auch in seinem eigenen Lernrhythmus lernen sollte. Ja, das heißt, die Ausbildung geht ein Jahr. Wir haben 12 verschiedene Module. Jeden Monat ist ein Modul. Und zum Beginn des Monats werden dann die neuen Inhalte freigeschalten. Das heißt, die kann man dann selbstständig sich erarbeiten. Und parallel dazu haben wir natürlich Gruppengespräche, die auch online stattfinden. Wir haben Frage-Antwort-Sessions. Es sind teilweise persönliche Gespräche dabei, dass man wirklich gemeinsam durch dieses Jahr geht. Und am Ende von jedem Monat absolvieren die Teilnehmer auch eine kleine Hausaufgabe. Ja, das können dann eben so erste Coaching-Gespräche sein, die unter Supervision stattfinden oder Ausarbeiten von Yoga-Angeboten, dass das wirklich auch sehr praxisnah ist und auch gleich umsetzbar.
Toll. Ich finde das so cool, weil wir ja, also wir beide mit dem, was wir so machen, für dieses irgendwie alte Wissen stehen, ne? Aber das halt so kombinieren mit dem, das halt über diese neuen Medien zugänglich zu machen, finde ich, ich finde es so cool, dass du das machst. Ich bin echt, wir schicken alle zu dir. Alle zu Jana gehen, das ist so das toll. Ist
super. Ja, und das ist total spannend, weil ich meine, ich habe natürlich auch Teilnehmer dabei, die sagen, oh Mensch, ich möchte es total gerne bei dir lernen, aber dieses Online ist nicht so meins. Ja. Und alle sagen jetzt wirklich, boah, das ist so cool, ich kann das in meinen Tag integrieren, ich kann das mit meinen Kids irgendwie managen, ich kann zur Not mal eine Aufzeichnung angucken, ich muss nicht irgendwo hinfahren, mich 8 Stunden frontal von irgendwas berieseln lassen.
Genau,
ja, und ist total krass. Wir haben dadurch natürlich eine tolle Gruppe, also wir haben auch Frauen dabei, die sind, eine wohnt in Südamerika, ja, ist deutschsprachig und das ist natürlich auch super, weil es einfach die Welt größer macht.
Ja, es ist total schön. Oder kleiner.
Oder kleiner, ja, beides.
Ich habe mal eine Frage noch. Und zwar habe ich das bei dir auf der Homepage gesehen. Du hast ja, ich glaube, Blogartikel geschrieben oder auch mal Vorträge zum Thema Zucker gehalten. Das ist natürlich eine Frage, die wir auch, wir haben jetzt gerade irgendwie eine Detox-Challenge gemacht, irgendwie auch ständig irgendwie gefragt bekommen. Was ist denn dein Ansatz zum Thema Zucker? Ist das böse und schlimm und schlecht und darf man das nie wieder? Wie gehst du da ran? Was sagt die Schulmedizin? Was sagt Ayurveda? Was sagt Yoga?
Mal los. Ja, Zucker ist natürlich ein absolut relevantes Thema, ja, so wichtig wie nie zuvor, weil einfach der Zuckerkonsum so extrem angestiegen ist in den letzten Jahren, auch in Europa, nicht nur in Amerika. Ich sehe Zucker, wie ehrlich gesagt sehr, sehr vieles, erstmal komplett neutral. Ja, es kommt bei allem immer darauf an, wie viel nehme ich davon ein. Also die Dosis macht das Gift. Es ist nicht das Problem, wenn ich jetzt jeden Tag ein Zuckerwürfelchen essen würde. Ja, das Problem ist einfach, wenn ich jeden Tag 20, 30 Zuckerwürfel esse, was ganz locker passieren kann. Und das ist eigentlich der dramatische Punkt, ohne dass es mir bewusst ist. Ja. Das ist eigentlich das Extreme. Dass der Zucker mittlerweile in so vielen Produkten enthalten ist, in denen wir das überhaupt nicht erwarten, also in sehr vielen herzhaften Produkten auch, ja, vielen Getränken, wo auch erstmal, oder ja, allgemeinen Produkten, wo draufsteht, nicht mit Zucker gesüßt und dafür ist dann irgendein Zuckerersatz drin.
Ja.
Und wir haben das Gefühl, wir tun uns was Gutes, konsumieren aber eine Riesenmenge an Zucker.
Ja.
Aus schulmedizinischer Sicht ist Zucker erstmal ein Energielieferant, der wahnsinnig viel Energie bringt. Und wenn ich einen Energieüberschuss habe, das heißt, wenn ich zu viel Zucker aufnehme und mich zu wenig bewege, ja, dazu im Verhältnis, dann muss natürlich diese überschüssige Energie irgendwo gespeichert werden. Und das wird hauptsächlich im Fettgewebe. Das ist unser Hauptspeicher für überschüssige Energie. Das ist so, wie Schulmedizin das anschaut. Ja, das heißt, schulmedizinisch ist hauptsächlich das größte Manko an einem hohen Zuckerkonsum, dass ich einfach übergewichtig werden kann. Zusätzlich natürlich, dass meine Zähne geschädigt werden können durch Karies.
Ja.
Wenn wir uns das aus ayurvedischer Sicht anschauen, ist das mit dem Zucker auch sehr spannend. Zucker hat ja, wie wir alle wissen, einen süßen Geschmack. Das Süße ist eng mit dem Kapha in Zusammenhang. Das heißt, hat viel mit Wasser und Erde zu tun, also sehr viel mit Feuchtigkeit. Ja, und wenn wir sehr viel Zucker aufnehmen, dann bringt es wahnsinnig viel Feuchtigkeit in unseren Körper. Und dieses Kapha-Element, das kann uns müde machen, träge, es kann die Verdauung runterfahren, es kann auch zu Übergewicht führen, zu Wassereinlagerung. Und wenn ich noch eine Variante reinbringen kann, die Naturheilkunde sieht Zucker eben auch als etwas, was sehr kritisch ist, ja, weil der Zucker vor allem in unserem Darm dafür sorgt, dass die Bakterien, die dort wohnen, sich verändern. Jeder von uns hat so eine individuelle Bewohnerzahl und Zusammensetzung an Bakterien im Dickdarm. Ist auch wichtig, dass die da sind. Ne? Die sind ganz wichtig für unser Immunsystem und für die Verdauung. Wenn ich jetzt aber ständig extrem viel Zucker esse, dann werden da natürlich vor allem die Bakterien genährt, die gerne Zucker essen. Ja? Und die werden dann immer mehr und die anderen werden weniger. Und das sind aber die Bakterien, die dafür sorgen, dass es in unserem Darm relativ basisch wird. Ja? Das heißt, dass diese Säure, die wir natürlicherweise auch im Darm haben, weniger wird. Und das mag sich jetzt erstmal so paradox anhören, aber wenn diese Säure weniger wird, ja, wir brauchen die Säure als natürlichen Schutz. Also wenn ich ein saures Milieu irgendwo habe, da wo es hingehört, dann schützt mich das vor Pilzen, vor Viren, vor irgendwelchen anderen Parasiten. Deshalb ist unser Magen sauer, deshalb ist das Vaginale sauer, deshalb ist es auch im Dickdarm sauer. Ja?
Ja.
Und wenn der Dickdarm aber nicht mehr so dieses Saure hat, dann kann es dazu führen, dass, was viele kennen, dass es zu einer Pilzinfektion kommt, zu Candida. Ja? Und das kann durch zu viel Zucker entstehen.
Mhm. Mal kurz hier für meine Notizen nachher aufschreiben. Ja, das ist super, super. Ich finde es total cool, wie du das aus diesen unterschiedlichen Richtungen beschreibst. Magst du vielleicht einmal noch mal kurz wieder in die Praxis gehen? Das heißt, wenn ich jetzt denke, okay, sehe ich ein, aus allen, von allen Seiten betrachtet, sollte ich vielleicht weniger Zucker zu mir nehmen. Aber wenn das doch jetzt überall versteckt drin ist, wie kann ich das denn trotzdem reduzieren? Vor allem, wenn ich gleichzeitig aber gewohnt bin oder auch aus so einem System heraus eher komme, wo ich denke so, ich will aber schon auch mal meine Schokolade essen. Also wie kriege ich das hin, da irgendwie eine ordentliche Balance herzustellen?
Ja, also wie du schon sagst, ne, dass zu viel Zucker nicht gut ist, das können wir uns, egal welches System wir uns aussuchen, ist indiskutabel, dass uns das nicht gut tut.
Ja, genau, haben wir verstanden.
Und das Wichtige ist tatsächlich dazu auch erstmal das Wissen. Also ich muss im ersten Schritt erstmal für mich verstehen oder kennenlernen, wo ist überall Zucker drin. Weil sonst ist das einfach eine sehr theoretische Diskussion. Ne? Wenn ich das für mich nicht einordnen kann. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man zum einen seine Ernährung anschaut. Je mehr ich selber koche, je mehr ich mir selber zubereite, desto mehr kann ich natürlich für mich einordnen, was ist da drin, weil ich dann einfach die Kontrolle darüber habe. Und dann kann ich selber für mich entscheiden, auch der Ahornsirup oder der Agavendicksaft, das sind auch alles Zucker. Ja? Wenn ich das da drüber schütte, kann ich sagen, okay, das ist jetzt ein Teelöffel oder das werden 6 Esslöffel.
Ja.
Das heißt, das ist ganz wichtig. Alles, was ich selber mache, habe ich die Kontrolle drüber.
Yeah.
Wenn ich, und das müssen wir alle in unserem Leben auch mal, wenn wir auf Fertigprodukte zugreifen oder was einkaufen, ist es einfach wichtig, dass wir hinten das Zutatenverzeichnis lesen. Ja, dass wir wirklich schauen, was steht da drauf, was sind die Inhaltsstoffe in dem Produkt. Und das Gemeine ist dabei, dass Zucker extrem viele verschiedene Namen hat.
Ja.
Also das alles, was mit Sirup, was mit Zucker, mit Ose, mit Malasse, mit Honig, das sind alles Zuckerarten. Da könnt ihr aber gerne mal googeln, es gibt ganz tolle Listen, wie Zucker heißt, ja. Und wenn man da eins identifiziert, dann heißt das schon mal Achtung, aufgepasst, ja. Und je weiter vorne im Zutatenverzeichnis der Zucker steht, desto mehr ist da auch drin. Ja, das ist immer so gemacht, das, was ganz am Anfang steht, ist am meisten drin. Ja. Also setzt euch mit dem auseinander, was ihr einkauft und schaut da, wenn extrem viel Zucker drin ist, das einfach weglassen.
Ja.
Und das sind für mich so die allerersten wichtigen Schritte. Ne? Das rein Praktische, wie gehe ich damit um?
Mhm.
Dann auch darauf achten, dass man nicht da irgendwie in so, sage ich mal, Ausweichmechanismen verfällt. Oh, jetzt esse ich ja weniger Zucker, dafür nehme ich aber extrem viele getrocknete Datteln oder extrem viel Honig. Ja.
Ja.
Alles, was süß ist oder das meiste, was süß ist, enthält dann doch auch viel Zucker. Und
da muss ich mir direkt eine Zwischenfrage stellen, weil das ist ja tatsächlich Lehre aus dem Ayurveda. Das heißt, der süße Geschmack gibt einen Indikator auch auf die Wirkungsweise, unabhängig von dem Süßungsmittel. Was sagst du denn zu diesen ganzen Zuckerersatzstoffen, also Süßstoff, Stevia? Da gibt es ja mittlerweile unglaublich viele auf dem Markt.
Mhm. Also wir müssen da so ein bisschen unterscheiden. Es gibt Zuckerersatzstoffe und Zuckeraustauschstoffe. Zuckerersatzstoff ist ein Stoff, der süß schmeckt, aber ähnlich ist wie Zucker, also Stevia, Birkenzucker. Ja? Mhm. Und es gibt Zuckeraustauschstoffe, das sind chemisch verarbeitete Produkte, die süß sind, aber die eben gar nichts mehr ähnlich in der Grundstruktur haben wie der Zucker, also der klassische Süßstoff.
Ja.
Vom Zuckeraustausch sprechen, also vom Süßstoff, das kann ich wirklich in gar keiner Weise empfehlen, weil das sind wirklich extrem hochverarbeitete Dinge, die sehr, sehr chemisch zusammengesetzt sind. Und das Spannende ist, die sind ja sehr, sehr süß. Uns wird suggeriert, super, ich kann Süße aufnehmen und das macht ja gar nichts für mich.
Ja, genau.
Aber die geben natürlich dem Gehirn auch das Signal, wow, wir nehmen da total viel Süße auf. Ja. Und dann ist das aber eine leere Süße. Also das heißt, unser Körper wird angefixt mit, yay, wir kriegen endlich Zucker. Ja. Und passiert ja gar nichts. Dann melden wir jetzt aber mal, dass wir Hunger haben und da mehr von wollen. Ne?
Ja.
Also dadurch, dass wir versuchen, unseren Körper so ein bisschen auszutricksen, ist die Reaktion viel stärker. Ne?
Ja.
Das heißt, wenn ich was Süßes essen möchte, dann wirklich was auch wirklich süß ist. Ja, dann lieber ein kleines Stück Kuchen, als jetzt irgendwie einen ganzen Liter Cola Light oder sowas. Ne? Weil ich tue damit nichts Gutes. Und ganz abgesehen von all den anderen Chemikalien, die da noch drin sind.
Ja.
Die Zuckerersatzstoffe, also wie Stevia und Birkenzucker, hier kann man sagen, so aus schulmedizinisch-naturwissenschaftlicher Sicht, sind die gar nicht so verkehrt, weil sie den Blutzuckerspiegel nicht so extrem beeinflussen und daher als Mittel für Menschen, die zum Beispiel einen Diabetes haben, wunderbare Kompromissprodukte sind. Ja. Aber auch hier darf man nicht vergessen, die sind halt auch extrem süß gemacht, ja, und können dem Körper das auch vorgaukeln. Das heißt hier, das würde ich auch sagen, das macht Sinn für Menschen, die halt aus dem Stoffwechsel raus einfach da extrem schauen müssen. Aber für jeden, der jetzt, sage ich mal, einen normalen Stoffwechsel hat, würde ich immer empfehlen, auf natürliche Süßungsmittel zurückzugreifen, weil wir dann einfach das Echte haben und weil dann auch ein echtes Signal im Körper ankommen kann.
Ja, ach, so schön. Das ist ja letztendlich auch das, was Ayurveda sowieso promotet, ne? Also wirklich einfach zurück zu dem. Ich bin immer erstaunt, wie die Leute dann halt nach wie vor dann zum Süßstoff greifen oder zu irgendwelchen Leitprodukten oder ne, so Leitprodukte, jetzt nicht nur Getränk, aber Käse, Leit, Wurst, Leit, Schokolade, Leit, alles Leit, Leit und extra ohne. Und das, ich finde das so schön aus dem Ayurveda, dass halt ja die Lehre tatsächlich genau andersrum ist. Das heißt, ist einfach das, was tatsächlich süßes oder fett ist oder so, aber dann ist es halt so, dass es für dich funktioniert. Aber geh halt wirklich da, also so in die Vollen mit den eigentlichen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und um da auch nochmal so die Kurve zu kriegen, wenn wir sehr viel so künstliche Stoffe aufnehmen, ja, dafür ist auch zum Beispiel unser Darm wieder überhaupt nicht gemacht. Also wenn der sich immer mit so künstlichen Stoffen auseinandersetzen muss, dann sagt er, dann fängt er irgendwann an zu streiken, weil er sagt, sorry, wir haben das Personal dafür gar nicht, ja, wir können gar nicht arbeiten, dann können wir nichts machen. Das merken wir dann wieder als Verdauungsbeschwerden.
Ja, ah, super. Ja, ja, total. Das macht so Sinn, ne? Das macht einfach alles so Sinn. Eigentlich ist es ganz einfach.
Eigentlich schon.
Mit der ganzen Quatsch aufhören. Jana, was würdest du sagen, was ist die wichtigste Botschaft, wenn du eine Botschaft hinterlassen könntest in dieser Welt? Also, das ist ein bisschen hypothetisch und natürlich hast du viel mehr als eine Botschaft zu geben, aber wenn es jetzt eine gäbe, was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, was du der Welt hinterlassen möchtest?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, meine Message oder meine Botschaft, die mir auch immer so wichtig ist, ist, dass Gesundheit wirklich einfach sein kann, ja, wenn man das Wissen dafür hat und einfach auch dieses achtet euren Körper, weil das ist das größte Wunderwerk, was wir haben und das ist, ne, dieses, dein Körper ist ein Tempel, schau, dass da ist, schön ist, dass deine Seele drin wohnen möchte oder wie auch immer, ist für mich einfach so, so wichtig, also wirklich diesen wunderbaren Körper, den wir haben, gesund halten, den achten und wertschätzen, das ist, glaube ich, für mich so das Allerwichtigste.
Ah, so schön. Ich kriege eine Gänsehaut. Liebe Jana, vielen, vielen, vielen Dank für diese ganz wahnsinnig wertvollen Informationen und deine Sichtweise aus diesen unterschiedlichsten Richtungen. Es ist echt eine unglaubliche Bereicherung, dass du das auf diese Art und Weise in die Welt bringst, nicht nur jetzt hier in diesem Format, sondern auch in deinen Vorträgen, in deinen Ausbildungen, in all dem, was du so auswirfst. Es ist total großartig. Insbesondere, das hatten wir vorhin im Vorgespräch auch schon, finde ich das besonders schön, nachdem wir ja entschieden haben, keine Ausbildungen mehr anzubieten, gerade in dem Yoga-Ayurveda-Bereich. Mhm. Umso mehr haben wir uns gefreut zu sehen, dass es dich jetzt gibt und dass wir den Ort haben, wo wir die ganzen Menschen hinschicken können. Und ich finde, das ist eine riesengroße Bereicherung, was du in die Welt bringst. Vielen, vielen Dank für das Geschenk, das du bist.
Ja, liebe Dana, vielen Dank hier für den ersten Teil von dem Interview. Es hat mich jetzt riesig gefreut und danke für diesen spannenden Austausch.
Ja, so cool. Und wir haben ja gleich, wir machen das ja quasi ein bisschen rückwärts, weil veröffentlichen tun wir ja zuerst sozusagen deins am Dienstag. Jetzt ist ja sozusagen meins am Donnerstag, aber ist ja total egal. Wir haben ja jetzt noch die Möglichkeit, noch weiter zu sprechen. Wir haben das Privileg. Und ihr, die das hört, habt wahrscheinlich das andere Gespräch, was wir jetzt noch nicht kennen, schon gehört. Also vielen, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Geht unbedingt alle zu Jana, guckt euch das mal an auf ingoodhealth.com mit Bindestrich, ne? in-good-health.com. Aber wenn man Jana Scharfenberg eingibt, findet man die auch auf jeden Fall überall. Total toll. Wenn du irgendwie Yogalehrer bist und denkst, du hast Bock, Ayurveda zu integrieren, unbedingt direkt bei Jana anmelden. Aber was haben wir gesagt? Du hattest mir das vorhin erzählt. Im Juli geht die nächste Runde. Du machst es ja nur einmal im Jahr.
Genau. Ende Juli geht das nächste Mal los. Ja.
Genau, dass man da reinkommt. Ich kenne ganz viele, die bei Jana schon die Ausbildung gemacht haben und restlos begeistert sind. Also wenn das für dich auch nur ansatzweise in Frage kommt, sicher dir einen Platz, kann ich dir nur raten. Das ist der Hammer und es ist sowieso die beste Integration für dein Yoga-Unterricht, wenn du das Ayurveda mit integrierst, weil du einfach so viel mehr deinen Schülern noch geben kannst. Und Jana ist einfach die beste Lehrerin, also go for it!
Jetzt bin ich ganz rot.
Jetzt ist ganz rot. Kann man ja nicht sehen durchs Mikrofon. Also vielen Dank, dass du dabei warst.
Und danke dir.
Auch ganz bald. Wir haben nämlich tolle Sachen noch geplant, mit unseren jeweiligen Online-Kursen noch Experteninterviews zu machen. Und das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammenarbeiten.
Ja.
So, ich hoffe, dir hat dieses total für mich inspirierende Gespräch mit der lieben Jana genauso viel gebracht wie mir. Ich finde es total toll. Echt, ihre Sichtweise ist so fundiert und so komplex aus unterschiedlichen Richtungen und ich finde, sie kann es alles echt so unglaublich toll einfach erklären. Genau, ich hoffe, es hat dir total viel gebracht, ganz viel gefallen und wenn du die erste Folge von dem Eats Meets West, so funktioniert ganzheitliche Gesundheit, noch nicht gehört hast, dann hör mal bei ihr rein in dem In Good Health Podcast auf ihrem Kanal. Findest du auch bei iTunes, aber auch auf ihrer Website, die auch ingoodhealth.com heißt. Und da findest du auch alles zu ihrer Ausbildung, die im Juli losgeht. Und genau, schau da auf jeden Fall rein. Jana ist unglaublich, unglaublich inspirierend. Genau, ansonsten gibt es nur noch zu sagen an dieser Stelle, lass uns auf jeden Fall connecten auf Instagram oder Facebook oder in der Ayurveda Life Design Gruppe. Und ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du diese Folge toll findest, dann mach am besten einen Screenshot davon, teile das in deiner Insta-Story und tagge uns. Wir reposten das dann auf unserem Kanal, in unserer Story. Wir freuen uns immer darüber, uns so mit euch zu connecten. Und wenn du glaubst, dass diese Folge wertvoll ist für irgendwelche Freunde oder Bekannte oder Verwandte von dir, dann teile die auf jeden Fall total gerne. Und wir freuen uns immer unendlich über eine Bewertung von dir, weil es einfach uns extrem weiterhilft, wenn du uns 5 Sterne gibst bei iTunes und wenn du so richtig lustig drauf bist, noch eine kleine nette Zeile dazu zu schreiben, vielleicht sogar mit einem Wunsch, was du gerne mal als Thema im Podcast haben möchtest oder einem Vorschlag für eine Person, die du gerne mal interviewt haben würdest, dann machen wir das so, wie das irgendwie möglich ist, auf jeden Fall auch wahr. Auf jeden Fall ist das etwas, was uns am allermeisten hilft. Wenn du also begeistert bist von dem, was wir so machen, dann ist das ein Kanal, wo du uns echt richtig toll mit supporten kannst. So oder so, was es auch noch zu sagen gibt, ist, denk daran, die Weisheit liegt in dir, nämlich Satnam, Baby. Und du hast alles, was du brauchst. Hab einen großartigen Tag. Deine Dana.